Ja, einen schönen Abend auch von mir. Ich bin Benny, arbeite hier im CT. Und als Guido mir das Predigtthema mal schrieb und gesagt hat, predige doch bitte über Eva, Sieg über den Tod. Da dachte ich so, hä? Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden im ersten Moment. Wir haben ein bisschen diskutiert und so. Und ich dachte, warte mal, Eva war doch eigentlich gar nicht diejenige, die den Tod besiegt hat, sondern das war doch jemand anderes. Und ja, auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz viele Fragezeichen. Und Guido und ich, wir haben ein bisschen diskutiert und irgendwann habe ich verstanden, um was es geht, was sein Gedanke dahinter war. Und der ist ziemlich cool. Wir haben eine Bibel, das ist ein altes Buch, viele von uns lesen wahrscheinlich täglich drin. Manche haben es vielleicht noch nie aufgeschlagen, aber es ist ein Buch, was eine unglaubliche Geschichte hat. Und dieses Buch erzählt eine Geschichte Gottes vom Anfang des Menschengedenkens bis in eine Zeit, wo wir noch überhaupt nicht hingucken können. Und diese Verheißungen über einen, der in diese Welt kommt, der Gott selbst ist, nämlich Jesus, finden wir schon, bevor dieser Jesus überhaupt gelebt hat. Sogenannte Messias-Verheißung der Bibel. Und es macht deutlich, wenn wir uns diese Verheißungen anschauen in der Bibel und wenn wir die richtig für uns verstehen, wie treu und wie toll und wie gut Gott es mit uns meint. Und ich habe euch einen Bibeltext da mitgebracht. Okay, Guido hat gesagt, ich soll den mitbringen, aber ich habe ihn trotzdem mal dabei. Und ich möchte nicht nur einen Vers lesen, sondern ein bisschen ein längeres Stück. Und damit das nicht ganz so langweilig wird und man sich das vielleicht ein bisschen bildlich vorstellen kann, habe ich zwei Requisiten dabei. Das eine ist ein Apfel und das andere ist eine Schlange. Eine Klapperschlange. Ich lese aus Genesis im Kapitel 3. Die Schlange war die listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, rührt sie nicht mal an, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und die Frau sah, die Früchte waren so frisch und lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Und dieser Mann aß auch von der Frucht. In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet. Und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Und dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Soweit der Text. Es gibt da so einige Fragezeichen, wenn man diesen Text liest. Kann man sich vielleicht denken. Also für viele vielleicht in diesem Raum ist das erste Fragezeichen, oh Mann, den habe ich schon so oft gehört. Also hat man schon mal ziemlich viele Interpretationen dazu gehört. Und dass man überhaupt nicht unvoreingenommen an so einen Text rangehen kann. Und das zweite Problem ist, dieser Text hat eine ziemlich fatale Auslegungsgeschichte. Die Frau wurde durch diesen Text in unserer Welt durch verschiedene theologische Strömungen und Kirchenmenschen als Mensch zweiter Klasse gesehen. Denn sie hatte ja den Mann verführt. Sie war schuld an dem ganzen Dilemma, was unsere Welt durchzieht. Und diese Geschichte wurde zu einem Instrument der Frauenunterdrückung in dieser Welt. Das dritte Problem ist, die Naturwissenschaft hat uns so viel schon über unsere Welt erzählt. Also wer letzte Woche da war, der hat einen riesigen Vortrag über oder eine Meditation über unsere Welt und die Beschaffenheit miterlebt. Und diese Wissenschaft hat uns schon so viel über die Welt gelehrt, dass diese Geschichte in der Bibel manchmal so ein bisschen an dem vorbeigeht, was wir da irgendwie lernen. Irgendwas mit Garten und so weiter. Und ich glaube, durch solche Widersprüche sind mindestens drei Lager entstanden. Das erste Lager belächelt dann so eine Geschichte, die irgendwo in einem Garten und bei der Entstehung der Welt und mit dem Sündenfall gespielt hat. Und vielleicht gehörst du zu diesem Lager und für dich ist das alles ein Märchen mit der Schlange und mit der Eva und mit Adam. Vielleicht hat sie einen wahren Kern, okay. Aber im Prinzip kann sie ja nicht ernst genommen werden. Das zweite Lager hingegen versucht, die Schöpfungsgeschichte und Adam und Eva und diese Geschichte mit Hauen und Stechen zu verteidigen. Da darf nichts drankommen. Und es gibt sogar Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Evolutionstheorie im Biologieunterricht abgeschafft wird. Und das dritte Lager kann mit so einer Geschichte vielleicht ganz wenig anfangen. Vielleicht gehörst du dazu. Irgendwie die Bilder und Charaktere der Geschichte sind so weit weg, dass dir einfach der Zugang fehlt. Da gibt's so eine Schlange, die plötzlich reden kann. Also so ein Märchen, Brüder Grimm. Ein Adam, der irgendwie herzlich wenig mit der Geschichte zu der Geschichte beiträgt, außer dass er nackt und verstört durch einen Garten flitzt und beim ersten Anzeichen einer Konfrontation der Frau die Schuld in die Schuhe schiebt. Okay, man könnte sagen, das ist schon etwas, was sehr nah an der Realität dran ist. Vielleicht außer mit dem nackt und verstört. Dann eine Frau, die scheinbar ihre Triebe nicht unter Kontrolle hat. Und ein Spaziergänger, der durch den Garten läuft und den Namen Gott trägt. Und gerne scheinbar Menschen baut aus Lehm. Und dieses dritte Lager, das mit dieser Geschichte nichts anfangen kann, denkt sich vielleicht, boah, da sind so viele Fragen, die offen bleiben. Unser westliches Verständnis hilft hier aber auch nicht so viel. Wenn wir was von einer sprechenden Schlange lesen, dann gehen wir Westler, die wir ja wissenschaftlich irgendwie aufgeklärt sind, in den Zoo und gucken nach. Nee, Schlange hat keine Stimmbänder, kann also nicht gewesen sein. Wenn wir von einem Garten Eden lesen, der von drei Flüssen umrandet ist, Euphrat, Tigris und der andere hat einen ganz spannenden Namen, den ich vergessen habe aufzuschreiben, dann gehen wir zu Google Maps, zoomen ran und versuchen diesen Garten zu finden und vielleicht auch noch den Engel mit dem Schwert, der davor steht und diesen Garten bewacht. Aber um diesen Text zu verstehen, müssen wir mal versuchen, die eigene aufgeklärte Wissenschaftsbrille abzunehmen und den Text ein bisschen mehr mit israelitischen Augen lesen. Denn ich glaube, dass viele jüdische Auslegungen mit diesem Text überhaupt kein Problem haben und überhaupt nicht die Fragen an diesen Text herantragen, die wir an diesen Text herantragen. Wir versuchen, unsere geschichtliche Brille aufzulegen und fragen uns dann, warum hat denn der Mann eigentlich die Strafe bekommen, wenn doch eigentlich die Frau schuld ist? Oder wir fragen, warum hat Gott überhaupt einen Baum geschaffen und den in den ersten Garten gesetzt und dann den Menschen auch noch gesagt, du darfst davon nicht essen, ist doch klar, dass das in die Hose geht. Oder wir fragen, woher kommt denn diese teuflische Schlange? Oder wir behaupten mit unserer westlichen Logik, Gott hat ja schließlich irgendwie auch die Schlange geschaffen, so steht es zumindest da. Also muss Gott auch diese Verführung geschaffen haben und das Böse. Also hat Gott auch das Böse geschaffen. Ich glaube, wir müssen den Text komplett anders verstehen und lesen. Ich glaube, wir dürfen den nicht als geschichtlichen Bericht lesen. So und so ist das vor 7000 Jahren passiert. Sondern dann versuchen wir, wie ich finde, etwas mit diesem Text zu machen, was er selbst gar nicht sagen will. Wir müssen den Text uns das sagen lassen, was er uns sagen will. Und nicht das, was wir denken, was er uns sagen will. Ich glaube, dass uns hier vor Augen gemalt wird, in dieser Geschichte, wie Gott sich das mal gedacht hat mit seiner Schöpfung. Was die Sünde des Menschen in dieser Welt bewirkt. Und wie Gottes Augen, wie Gottes Sicht auf unser Leben und auf das Leben der Menschen ist. Also versuche ich mal anzufangen. Wie hat Gott sich das eigentlich gedacht mit den Menschen? Und ganz am Anfang der Bibel steht, die Schöpfung war gut. Das ist das Label, was Gott seiner Schöpfung aufdrückt. Gott liebt das Gute. Er liebt seine Schöpfung. Er liebt dich. Er liebt mich. Und er möchte, dass wir in einer Welt leben, die von seiner Liebe regiert ist. Gott hat sich aber auch keine Marionetten geschaffen. Er hat sich Wesen geschaffen, die auf seine Liebe reagieren können. Er hat sich Menschen geschaffen, die im Kern ziemlich ähnlich zu ihm selbst sind. Im Kern. Langmütig, freundlich, gerechtigkeitsliebend, voller Mitgefühl, voll mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir sind von Grund auf von Gott mit Eigenschaften ausgestattet, die gut sind. Die gut sind für Gemeinschaft untereinander, gut für die Beziehung zu Gott selbst. Gut für die Beziehung zu mir selbst. Gut für die Beziehung zu unserer Umwelt, in der wir leben. Und Gott hat uns auch noch mit einem besonderen Attribut geschaffen, nämlich frei. Wir sind freie Menschen in Gottes Welt. Wir haben alle die Wahl, irgendwie auf diese Liebe Gottes zu reagieren. Wir können sie annehmen. Wir können sie ablehnen. Wir können sie hinterfragen. Wir können sie belächeln. Wir können sie verwerfen. Wir können sie anfechten. Wir können glauben, sie existiert gar nicht. Doch eins macht dieser Text auch deutlich, egal was passiert, wir können uns der Liebe Gottes nicht entziehen. Nicht solange wir Teil seiner Schöpfung sind. Das ist also das, wie Gott sich das mal gedacht hat mit uns Menschen. Und was macht der Mensch? Was zeigt die Geschichte, wie wir Menschen umgehen mit dem, was Gott uns geschenkt hat? Zuerst einmal kann man ja sagen, na gut, der Mensch ist frei, also ist es ja wohl auch vollkommen legitim, dass er seine Freiheit gestalten will. Er will dieser Welt noch weiter auf den Grund gehen. Er will herausfinden, was es mit dem Bösen und dem Guten auf sich hat. Er will Gott noch ein bisschen besser verstehen. Und wenn man heute in unsere Welt schaut, dann könnte man wirklich meinen, manche Menschen haben vergessen, was eigentlich wirklich gut ist und was wirklich schlecht ist. Viele Menschen tun schlechte Dinge und denken, sie wären gut, zumindest für sie selbst. Und manche Menschen versuchen, das Gute zu tun, scheitern aber daran, dass sie auf schlechte Verhältnisse treffen, auf böse Dinge, böse Situationen. Und die Schlange, das kleine Teufelchen auf der rechten Schulter, flüstert uns ins Ohr: Soll Gott wirklich gesagt haben, dass wir sterben? Dass wir sterben, sobald wir Gut und Böse verstehen? Und zack, da passiert es. Das Misstrauen hat Einzug gefunden in unser Leben, in diese Welt. Sollte Gott es wirklich gut mit mir meinen? Und der Mensch macht plötzlich aus seiner Freiheit, die er geschenkt bekommen hat, eine Grenzenlosigkeit. Er meint plötzlich, ein Gott, der mir eine Grenze zieht, kann nicht einer sein, der es gut mit mir meint. Gott ist ein Spielverderber, der und seine Gebote. Der meint es nicht gut mit mir. Das kann kein guter Gott sein, der mir scheinbar irgendwas vorenthalten will. Ein Gott, der mir Gebote auferlegt, der kann es nicht gut mit mir meinen. Und hier entsteht das größte Missverständnis der Geschichte. Ein Missverständnis, ja, das in uns selbst passiert. Gott sagt zum Menschen, halte meine Gebote und du wirst leben. Es ist gut, diese Gebote zu halten. Der Mensch hört aber was ganz anderes. übertrete meine Gebote und du wirst leiden, du wirst sterben. Und plötzlich möchte der Mensch nicht mehr, dass Gott Gott ist, sondern er will selbst Gott sein. Er will selbst bestimmen, was gut und böse ist, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und es ist wirklich so, ihm werden die Augen geöffnet. Aber das, was er dann in diesem Moment sieht, zerreißt ihn völlig. Er schämt sich. Er kommt mit sich selbst nicht mehr klar. Er sieht sich selbst und will sich eigentlich vor sich selbst verstecken. Will sich selbst verstecken mit einem Feigenblatt. Ich glaube, Scham ist eine Krankheit, die die ganze Welt durchzieht. Da ist die Angst, dass herauskommen könnte, wer sich wirklich hinter meinem Facebook-Profil versteckt. Da ist die Angst, dass jemand wirklich sehen kann, wie ich mich fühle, wenn ich ein Referat halte vor Leuten, die ich nicht kenne. Was ist, wenn die jetzt lachen? Da ist die Angst, nicht genügen zu können, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug, nicht perfekt genug. Und der Mensch erkennt das Böse und das Gute und wird dabei komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Klar, ist ja auch logisch. Wenn ich der Weltenlenker sein will, dann ist er ja niemand mehr außer mir, der mir sagen kann, ob ich gut bin oder nicht. Und aus dieser Scham wird plötzlich Einsamkeit. Wenn wir Gott, das Gottsein absprechen, bedeutet das, ich bin alleine. Ich muss versuchen, mir selbst einen Sinn in diesem Leben zu geben. Mich selbst lieben, weil sonst tut es ja niemand. Und ganz spannend, wie ich finde, an dieser Stelle ist, Adam und Eva, zusammen ergeben sie den Menschen, begehen gemeinsam eine Sünde. Und das führt aber nicht dazu, dass sie auf einmal so ein Team sind, das gegen Gott steht, sondern Adam sucht sich ein Feigenblatt, Eva sucht sich ein Feigenblatt und die Sünde macht plötzlich einsam. Und wie handelt Gott an dieser Stelle? Gott, der dem Menschen alles geschenkt hat, dem Menschen im Innersten zu einem liebenden Geschöpf geformt hat, er hat dem Menschen die Wahl gelassen. Du kannst mit mir gehen oder du kannst mit dir gehen. Aber sei dir der Konsequenzen bewusst. Dieser Gott handelt nicht so, wie wir Menschen das jetzt vielleicht erwarten würden, nach dem Motto, Gott ist ja sowas wie ein Töpfer und er nimmt jetzt den ganzen Ton und macht alles wieder zu Brei und formt sich ein neues Paradies, einen neuen Menschen und eine neue Eva, einen neuen Adam, neue Schlange. Nee, Gott sucht den Menschen. Er sucht das Gespräch mit ihm. Und das liegt daran, dass der Mensch diese Distanz, die entstanden ist, nicht selbst überwinden kann, sondern nur noch Gott selbst. Und Gott ist auf der Suche nach seiner Schöpfung. Er ruft laut in diese Welt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wo bist du? Gott ruft nach uns, nach allen seinen Menschen. Benny, wo bist du? Julia, wo bist du? Dennis, Hans, Gregor, was auch immer dein Name ist. Gott ruft nach uns, nach seinen Geschöpfen, nach seinen Kindern. Er möchte ein Gespräch, er möchte Beziehung. Aber das Gespräch, was sich dann entwickelt, hört sich an wie bei zwei beschämten Kindern, die bei frischer Tat ertappt werden und die Ausflüchte suchen. Ey, die war's, die hat mir den Apfel hingehalten. Nein, die Schlange war's, die hat mich verführt. Ich bin nicht schuld, bestraft die Schlange. Und wir kennen solche Worte im Kindesalter und auch später noch. Der hat mich aber zuerst geschlagen. Da ist mir die Hand ausgerutscht, der hat mich provoziert. Oh, der Blitzer, der stand gestern noch nicht da. Ah, der hat mir die Vorfahrt genommen. Immer auf den kleinen Mann. Ah, ich muss erstmal für mich selbst genug sorgen, dann bin ich auch für dich da. Wie gut, dass ich nicht so bin wie der da. Steuerbetrug? Ach, das machen doch alle. Ach, das ist doch keine Schwarzarbeit, wenn ich ein paar Euros dazu verdiene. Was kann ich denn schon dafür, wenn in Afrika Kinder die Kakaobohnen pflücken? Daran kann ich eh nichts ändern, da ist doch das System schuld. Oder die ganze Sache zwischen den USA und Syrien, kann ich doch eh nichts ändern. Es sind immer die anderen. Und an manchen Punkten ist es wirklich so, dass wir vielleicht nichts ändern können, weil dieses ganze System schon seit Menschengedenken, ja, mit Menschen, aus Menschen zusammengesetzt sind, die genauso denken. Und wenn wir fragen, warum hat denn Gott überhaupt diesen Baum in den Garten gepflanzt und warum hat er diese Schlange geschaffen? Da machen wir genau dasselbe wie Adam und Eva an dieser Stelle, nämlich die Schuld von uns weisen, einen Schuldigen suchen, einen Sündenbock, auf den wir die ganze Schuld abwälzen können. Und hier macht dann plötzlich der Vers Sinn, den ich nochmal vorlese, 3 Vers 15 Genesis. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau, also zwischen der Schlange und der Frau. Das Leben ist an vielen Stellen ein Kampf zwischen dem Wollen und dem Vollbringen, dem Wissen um das Gute und dem Versuch, das auch umzusetzen. Und der Vers geht weiter. Ich setze Feindschaft zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in seine Ferse beißen. Der Mensch und die Verführung, die sind im Kampf. Der Mensch und die Schlange. Doch der eine Nachkomme des Menschen wird schließlich diesen Kampf gewinnen, aber dabei selbst sein Leben verlieren. Und genau das hat Gott sich auch gedacht. Er liebt seine Menschen so sehr, dass er ihnen nicht zumuten will, die Konsequenzen für ihre Schuld selbst zu tragen. Er kann sie nicht bestrafen. Ich kann sie nicht bestrafen. Ich muss selbst gehen. Ich muss selbst diese Schuld aus der Welt schaffen. Und da kommt plötzlich Weihnachten ins Spiel. Der Mensch kann sich nicht selbst befreien aus seinem Zustand. Das würde ja bedeuten, selbst wieder Gott zu spielen. Und in der Bibel entdecken wir einen Gott, der niemals locker lässt, der immer auf dem Weg zu uns ist, der seiner geliebten Schöpfung stets die Treue hält, der immer auf dem Weg zu seinen Menschen ist. Gott liebt das Gute und er hasst die Sünde. Aber er liebt seine Schöpfung und uns Sünder so sehr, dass er irgendwann den Entschluss gefällt hat, ich muss zu denen. Ich muss mit denen ein Gespräch führen. Ich will in Beziehung mit denen treten. Ich muss diese Welt von innen heraus verändern. Ich möchte ihnen einen Lichtstrahl senden, einen Stern von Bethlehem, der ihnen den Weg weist, den Weg zu einem erfüllten Leben. Und Jesus zeigt mit seinem Leben, was es heißt, wenn der Mensch wirklich Gott Gott sein lässt. Und Gott macht Schluss mit diesem Selbstbetrug. Er zeigt in Jesus, wie gut er es mit uns meint. Hat Gott wirklich gesagt, dass er uns liebt? Ja. Hat er wirklich gesagt, ich liebe dich? Die Adventszeit steht vor uns. Und sie bedeutet Ankunft. Gott kommt an in dieser Welt. Und er bringt Hoffnung. Und ich habe eben, als ich in die Kirche reinkam, einen Vers gelesen. Wenn ihr nachher rausgeht, könnt ihr mal nach links schauen. Da steht er groß an der Wand. In Offenbarung 21, Vers 4, quasi am Ende der Bibel, wo die Klammer wieder zugeht zwischen dem, was mal begonnen hat und dem, wie Gott das Leben vollenden wird und diese Welt. Da steht, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Gott kommt an, als Gott, als Mensch, auf unserer Augenhöhe und er ist auf dem Weg zu uns. Nicht nur damals vor 2013 Jahren, sondern auch heute noch. Weil er sich eine Beziehung zu uns wünscht, weil er dich liebt. Und du kannst eine Beziehung mit diesem Gott haben und seine Liebe erwidern, auf diese Liebe reagieren. Heute, hier und jetzt, in diesem Gottesdienst, vielleicht gleich im Gebet. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen, noch nie so gemacht. Ich lade dich ein, diesen Schritt zu tun. Ich lade dich ein, in eine Beziehung zu einem Gott zu kommen, der gesagt hat, der Mensch, den ich gemacht habe, der ist gut. Amen.